herzlich willkommen zu unserem sechsten, wenn ich das richtig gezählt habe, Vertiefungsabend. Ihr habt die Möglichkeit, das Skript wieder runterzuladen. Es gibt heute zwei, weil ich zwei Themen auf dem Radar habe. Das liegt halt daran, dass wir irgendwie Interesse auch an der Gabe haben, über die Gabe zu sprechen, die Geister zu unterscheiden. Und damit werde ich starten und dann werde ich in mein eigentliches Thema kommen. Das Thema, wie wirkt denn eigentlich der Heilige Geist? Und ich weiß, ich werde beides nicht schaffen. Deswegen schauen wir mal, ob ich irgendwann nochmal Fortsetzungen mache und wir dann nochmal das Wirken des Heiligen Geistes vertiefen. Aber ich werde auf jeden Fall eine Übersicht geben. Also, ihr habt alle an den Stühlen ja den QR-Code und den könnt ihr einfach, ihr müsst jetzt nicht hier den hinter mir nehmen, sondern das ist der Code, der sie uns zuteilt. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie in uns wirken und wirksam werden. Bei jedem zeigt sich die Wirkung des Geistes auf eine andere Weise. Immer geht es um den Nutzen für die Gemeinde. Und hier wird eins deutlich, Geistesgaben sind gar nicht für uns, sondern für die Gemeinde. Geistesgaben sind immer im Kontext der Gemeinde zu sehen und dienen vor allem der Gemeinde. Alles, was nicht der Gemeinde dient, würde ich in Frage stellen, weil das hier so deutlich ausgedrückt wird. Es geht immer um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und wenn wir dann weiterschauen, dann sehen wir 1. Korinther 12, Vers 10, da wird dann aufgezählt, wozu wir befähigt werden und einer wird dazu befähigt, zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Und wörtlich heißt es da, zwischen dem Geist Gottes und anderen Geistern zu unterscheiden oder eigentlich auch zu richten. Also wir richten, welcher Geist steckt hinter etwas. Da werden wir nochmal genauer drauf eingehen. Und ich möchte das auch ein bisschen abgrenzen, also diese Gaben des Geistes gegenüber dem, was jeder Christ haben kann. Jeder Christ kann für Heilung beten, deswegen brauchen wir nicht die Gabe der Krankenheilung. Jeder Christ hat Erkenntnis der Schrift und kann Gott erkennen, kann Dinge von Gott erkennen, von Gott sehen. Dazu brauchen wir nicht ein Wort der Erkenntnis. Jeder von uns hat Weisheit und jeder von uns kann um Weisheit beten und dazu brauchen wir nicht unbedingt das Wort der Weisheit und sagen, ja, ich bin halt dumm, ich habe keine Weisheit, weil Gott hat mir diese Gabe nicht gegeben. Nee, nee, so läuft das nicht, sondern wir alle haben und können in Weisheit wachsen, wir können im Glauben wachsen. Ja, wir brauchen nicht die Gabe des Glaubens und dann sagst du, ja, du glaubst halt, ich habe die Gabe des Glaubens nicht. So ist das nicht, jeder hat ein Maß des Glaubens und wir haben auch die Möglichkeit, eine Art von Unterscheidung zu machen, also zu prüfen, geistliche Dinge zu prüfen. Das heißt, nicht jeder braucht die Gabe der Geisterunterscheidung, um zum Beispiel Irrlehren zu identifizieren oder gewisse Dinge zu identifizieren. Das können wir auch. Und da werde ich ein bisschen drauf eingehen. Prüft alles und das Gute behaltet zum Beispiel, sagt uns 1. Thessalonicher 5, 21. Oder 1. Johannes 4, Vers 1, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Jeder Christ muss letztlich feststellen können, was ihm begegnet. Ja, jeder Christ hat eine gewisse Begabung, um zu schauen, ob die Dinge, die auf uns einströmen, gut sind. Ja, wir können unterscheiden zwischen Gut und Böse. Wir können unterscheiden, ob es hilfreich ist, ob es förderlich ist oder ob es destruktiv ist. Aber die Gabe der Geisterunterscheidung geht weit darüber hinaus und ist eben ein besonderes Charisma, das Gott uns gibt. Und wenn wir die nochmal einordnen in den Kontext aller neuen Geistesgaben, dann gibt es drei Gaben, wo so einfach, ich sag mal, die Power sichtbar wird, wo einfach, man könnte sie auch sagen, die Gaben der Kraftwirkungen oder Demonstrationsgaben, ja, wo Glauben, Heilungen und Wundertaten oder Kraftwirkungen dahinter sind. Und dann gibt es solche Gaben, durch die kommuniziert wird, durch die Gott redet, beziehungsweise wir auch als Menschen reden. Und eine davon ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Und was ist die Gabe der Geisterunterscheidung? Es ist eine besondere Fähigkeit, die Gott gibt, eine übernatürliche Fähigkeit. Das ist nichts, was du von Natur aus hast oder haben kannst. Und die gibt der Heilige Geist, wie er will. Ne? Das finden wir in 1. Korinther 12. Er teilt aus, wie er will. Und der Heilige Geist gibt ja nicht wahllos und sagt, naja, dann gebe ich mal dem das und dem das, sondern das ist ja intentional. Gott hat ja Ideen dahinter. Gott hat ja Pläne mit uns. Gott weiß ja, in welcher Situation wir stehen. Gott weiß, welche Aufgabe, welchen Auftrag wir auch im Kontext der Gemeinde ausüben. Und Gott verteilt dazu passend Gaben, die uns dienen, um ihm kraftvoll zu dienen und kraftvoll unterwegs zu sein. Und er gibt sie Gläubigen. Ja? Also wir reden hier immer von Menschen, die den Heiligen Geist haben, die Jesus gehören und die empfangen vom Heiligen Geist diese Gaben. Oft wissen Menschen das gar nicht, dass sie diese Gabe bekommen haben. Und andere sagen dir irgendwann mal, du, ich glaube, du hast eine prophetische Gabe oder du hast die und die Gabe. Oder merkst du einfach, dass so viele Menschen gesund werden, wenn du betest? Könnte es sein, dass bei dir die Gabe der Krankenheilung da ist und du denkst dann vielleicht, naja, das ist ja normal. Und so wird es auch mit Menschen sein, denen Gott oder der Heilige Geist die Gabe der Geisterunterscheidung gegeben hat. Die werden immer denken, das können eigentlich alle. Das ist so. Aber das ist nicht so und das merkst du dann irgendwann mit der Zeit, dass Gott dir wohl etwas gegeben hat, was in dem Sinne dann einzigartig ist oder nicht so weit oder nicht jeder hat, sondern mit dem du dienen darfst. Und hier werden wir befähigt, mit absoluter Sicherheit zu wissen, ob eine Äußerung oder ein Phänomen, das kann ein Wunder sein, das kann, ja, ich meine, der Teufel kann ja auch Wunder tun. Können Leute gesund werden, es können Leute fröhlich werden, was weiß ich. All das kann ja passieren. Und ob etwas Gesagtes oder eben ein Phänomen von Gott, von Menschen oder von Satan ist. Also es gibt so drei Quellen, aus denen die Dinge kommen können. Aus der göttlichen Quelle, aus der menschlichen Quelle und aus der satanischen Quelle. Und das ist eigentlich alles, was die Gabe der Geisterunterscheidung macht. Sie legt fest oder kann eindeutig sagen, da kommt es her. Das ist die Quelle. Dann denkst du, naja, das ist ja jetzt nicht so spektakulär. Dann ist ja gar nicht so schlecht, dass ich das vielleicht gar nicht habe oder dann brauche ich das ja vielleicht nicht. Aber wir werden sehen, vieles in der Gemeinde sieht einfach toll aus. Es sieht glorreich aus, es sieht wunderbar aus. Aber ist die Quelle Gott, ist die Quelle der Heilige Geist? Es muss Menschen in jeder Gemeinde geben, die die Fähigkeit haben, das zu sehen, die das zu unterscheiden. Hier eine innere, starke geistliche Gewissheit zu haben. Die Gabe der Geisterunterscheidung wird, also es gibt so viele, die sagen zu mir, ich habe die Gabe der Geisterunterscheidung. Und dann frage ich immer, woran machst denn du das fest? Ja, wenn ich irgendwo reinkomme, dann merke ich, ob das Lobpreisteam gesalbt ist oder nicht. Oder ich merke, ob eine Prophetie richtig ist oder falsch. Ich merke, ob das oder jenes. Ich kann einfach das Gute und das Böse unterscheiden. Und ich darf dich an der Stelle jetzt einfach mal enttäuschen. Diese Gabe dient nicht zur Beurteilung der Geistesgaben. Also gar nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht zu sagen, ob jetzt eine Prophetie 100% richtig ist oder nicht. Das ist ein Job, den Propheten und den geistlich reife Menschen in der Gemeinde tun, indem sie das prüfen. Prüft alles und das Gute behaltet. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht um den Inhalt, sondern es geht aus welchem Geist. Also es geht immer um die Quelle. Ja? Jemand kann aus der richtigen Quelle sprechen, aber eine Prophetie geben, zu der wir alle vielleicht den Kopf schütteln und sagen, das klingt jetzt aber seltsam und es ist vielleicht auch lieblos gesagt und so weiter. Und wir alle merken sofort, da stimmt was nicht. Vielleicht ist der Charakter desjenigen noch nicht gereift. So, die Quelle kann aber richtig sein. Die Quelle kann in Ordnung sein und Gott hat einen guten Plan, eine gute Absicht, aber das Sprachrohr hat es irgendwie vermasselt, ich sag's mal so. Ja? Und wir sind ja eben Lernende und deswegen dürfen wir lernen, auch in diesen Gaben. Aber dazu ist diese Gabe nicht da, sondern sie ist einfach einzig und allein dazu da, um zu unterscheiden, woher kommt etwas. Also dieses Wort Diakrino, was dort steht als griechisches Wort, heißt, wir scheiden, wir sondern aus, wir trennen, wir richten, wir sichten, woher etwas kommt. Ja, wir sieben das quasi aus und sagen, das kommt daher. Gut, böse, richtig, falsch und so weiter soll eben getrennt, erkannt und ausgesondert werden. Und wenn diese Gabe sichtbar wird, erkennen wir direkt den Unterschied zwischen guten und bösen Geistern. In einzelnen Fällen wissen wir sogar, welcher Geist dahinter steckt. Jesus hat ja zum Beispiel gesagt, du stummer Geist, fahre aus. Da habe ich mich immer gefragt, wo hat Jesus das her gewusst? Weil es gab ja ganz viele stumme Menschen. Es gab auch viele blinde Menschen. Es gab Menschen, die verschiedenste Arten von Krankheiten hatten. Und auf einmal sagt Jesus, du stummer Geist, fahre aus. Rein vom, ich sag mal, optischen her oder von dem, was mir da begegnet ist, hätte ich jetzt erstmal für Heilung gebetet. Also das wäre so mein naheliegender, einfach zu sagen, stumm muss geheilt werden. Also Gabe der Heilung, her damit und jetzt geht's ab. Und Jesus sieht aber, die Ursache für dieses Stummsein ist nicht körperlich oder seelisch oder was auch immer. Also es ist nicht menschlich, es ist nicht in dieser Person, sondern es ist eine geistliche Ursache. Und dann sagt er, fahre aus. Und er wusste, da ist ein stummer Geist dahinter. Und das ist eben der Unterschied zu jemandem, der das sofort sieht oder vielleicht nach einer gewissen Zeit sieht und weiß, das ist die Ursache für dieses Phänomen, was wir hier haben. Ja, wir erkennen dann eben auch die Pläne Gottes, die Pläne Satans. Ich habe ein paar Bibelstellen dazu, wo wir das dann sehen können und wir können erkennen, welcher Geist hinter einem Problem oder hinter einer Ursache ist. Und dann können wir manchmal eben auch wissen, da ist vielleicht ein Geist der Unreinheit hinter, ein Geist des Unfriedens, ein Geist der Furcht oder was auch immer. Und die Gabe der Geisterunterscheidung gibt uns die Fähigkeit, die Quelle von irgendwelchen Dingen, die wir sehen oder die wir erleben, von Taten, die Menschen tun, von Worten, die sie sagen und von Beweggründen zu sehen. Aus welchen Beweggründen heraus macht jemand das etwas? Was ist es nicht? Es ist nicht ein Gefühl, was ich habe. Und da muss ich mich ja auch selber immer fragen, manchmal habe ich bei bestimmten Menschen ein komisches Gefühl. Manchmal habe ich in bestimmten Situationen ein komisches Gefühl. Und dann sagen wir, ja, ich fühle mich an diesem Ort nicht gut. Und dann ist es gleich dämonisch oder es ist gleich irgendeine geistliche Ursache. Woher wissen wir das? Ja, woher wissen wir, dass das so ist? Ich habe bei bestimmten Personen einfach ein komisches Gefühl oder ich fühle immer, wenn eine Prophetie richtig oder falsch ist. Ja, das hat mit unserem Gefühl nichts zu tun, gar nichts, weil es ist nicht seelisch, unser Gefühl liegt ja in unserer Seele, sondern hier passiert etwas in unserem Geist. Der ist erstmal abgekoppelt von meinem Körper und von meiner Seele. Natürlich sind wir eine Einheit und dann werde ich es auch in meiner Seele irgendwann hören und vielleicht werde ich es sogar körperlich spüren. Es gibt auch Menschen, die das körperlich dann spüren, aber der Ursprung ist in der Seele. Und der rein gefühlsmäßige Eindruck, der ist so schwierig, der täuscht in der Regel. Und da haben wir eine große Gefahr, dass wir mit dem Fleisch arbeiten. Ja, unser Fleisch, also die Bibel nennt Fleisch eben das, was unser natürlicher Mensch ist. Und wir fangen an, mit dem natürlichen Menschen zu arbeiten, Dinge einzuordnen, Dinge zu richten, darauf hinzuweisen und zu sagen, so ist das. Aber das ist ja eine Gabe des Geistes. Die hat ja gar nichts mit unserem Fleisch zu tun. Und die Bibel sagt, dass eben unser natürlicher Mensch nichts, aber auch gar nichts versteht von dem, was der Geist Gottes sagt, ausmacht oder was die geistliche Welt betrifft. Wir haben da gar keine Antenne für. Wir sind da blind. Ja, wir sehen das gar nicht. Deswegen brauchen wir eine Befähigung durch den Geist, um in die geistliche Welt hineinzuschauen. Sonst haben wir vielleicht zufällig den richtigen Eindruck oder wir raten rum. Und wir sind schnell auf der falschen Fährte. Und das erleben wir ja oft, dass wir anfangen, Geister auszutreiben bei Menschen, wo wir gar nicht wissen, ob da überhaupt welche sind. Dann richten wir oft mehr Schaden an, als dass wir helfen. Wir fangen an, gegen irgendwelche Dämonen zu beten, die hier um unser Gemeindezentrum sind. Und da sind gar keine. Da machen wir Luftstreiche. Wenn du die Gabe der Geisterunterscheidung hast oder wenn hier Menschen sind, die das sehen, dann wird das offenbar, dann wird das sichtbar, dann ist das evident. Und dann sind wir nicht auf der falschen Fährte und richten nur Schaden an oder im Zweifel verpulvern wir unsere Kraft für irgendetwas, was gar keinen Sinn macht. Und ich habe mal einen guten Satz gehört. Also wenn es so um Austreiben geht, wenn es um diese ganzen geistlichen Dinge geht. Ein Satz, der mir hängen geblieben ist seit vielen Jahren. Unser Fleisch können wir nicht austreiben, und den Teufel können wir nicht kreuzigen. Wir müssen unser Fleisch kreuzigen, sagt die Bibel. Und viele Dinge, wo wir kommen und sagen, ich komme da und davon nicht los, bete mal dafür, dass der und der Geist mich verlässt, sind einzig und allein in unserem Fleisch, also in unserer alten Natur begründet. Und wir müssen lernen, unser Fleisch zu kreuzigen, in der Heiligung zu leben und so weiter. Aber wenn es geistlich ist, dann bringt das alles gar nichts. Dann können wir da in Therapie gehen, dann können wir das und das machen. Das wird alles nicht helfen. Dann muss es im Namen Jesu gebunden oder ausgetrieben werden. Unser Fleisch ist für die geistliche Welt blind. Und wie wir so sind, wollen wir uns das nicht eingestehen. Also entwickeln wir natürlich ein gewisses Gespür für diese Dinge und wollen dann diese Dinge so machen. Genau, das hätte ich eigentlich zeigen können. Die Gabe der Geisterunterscheidung hilft uns, einen Blick in die geistliche Welt zu bekommen. Von Natur aus sehen wir das hier, das, was hier in der Mitte ist, das Sichtbare. Das können wir alle sehen. Und das, was dahinter ist, ist leider unsichtbar. Und wenn du etwas Unsichtbares hast, kannst du es nur sehen, wenn du irgendwo ein Werkzeug hast, mit dem du das Unsichtbare sichtbar machen kannst. Ja, wir haben ja verschiedene technische Einrichtungen, wo wir Dinge, die für uns nicht sichtbar sind, dann sichtbar machen können. Und genauso ist es im Geistlichen auch. Genau, das habe ich schon gesagt. Und deswegen ist es kein schlechtes Gefühl, sondern es geht darum, ein Instrument zu haben, mit dem wir die Dinge unterscheiden können. Das Magnetfeld kann niemand sehen von uns. Und wenn du erfahren bist, weißt du vielleicht, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist, aber wenn du irgendwo fremd bist, kannst du es auch nicht an Bäumen sehen, nirgendwo, dann brauchst du einen Kompass, um dich zu orientieren. Es gibt so ein paar Elektriker unter uns oder zumindest solche, die mit elektrischen Einrichtungen zu tun haben. Und wenn ich jetzt zu dir sage, steck doch mal bitte deinen Finger kurz in die Steckdose und guck mal, ob da Strom drauf ist, dann ist das ziemlich gefährlich. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass dir was passiert, ist sehr hoch. Und was du brauchst, ist ein Messgerät. Weil als wir dieses Haus hier gebaut haben, dann haben wir natürlich auch auf verschiedene Leitungen Strom gelegt. Oder wenn ich zu Hause irgendwo an Steckdosen rangehe, dann habe ich die Sicherungen rausgemacht und komischerweise, ich habe das nicht verlegt, hatte jemand diese Steckdose, die im selben Zimmer ist, aber an eine andere Sicherung getan. Und zum Glück habe ich mein Messgerät dran gehalten und habe gedacht, oh, das wäre mein letzter Tag gewesen wahrscheinlich, wenn ich das nicht gemessen hätte. Und so ist es auch im Geistlichen. Wir sehen nicht, ist da Saft drauf oder nicht. Noch ein Beispiel, niemand von uns kann Radioaktivität wahrnehmen, aber die kann uns schnell oder über die Zeit kaputt machen. Aber wenn wir ein Messgerät haben, dann können wir diese Dinge messen. Und wenn jetzt jemand kommt und möchte ein Befreiungsgebet, dann brauchen wir erstmal ein Messgerät Wir müssen erst mal gucken, ist da Strom drauf? Ist da wirklich geistliche Ursache dahinter oder ist da eine andere Ursache dahinter? Deswegen mache ich das nicht mehr. Ich habe das früher gemacht, wenn Menschen gesagt haben, ich brauche Befreiung. Und oft war es auch so, dass wirklich auch dämonische Mächte sich offenbart haben. Aber ich habe auch im Laufe meiner Zeit lernen dürfen, dass Leute das imitieren können. Die können so perfekt einen Besessenen nachmachen, das glaubst du gar nicht. Die können Kräfte entwickeln, die Seele kann Kräfte entwickeln, dass du denkst, es ist so. Alles Äußere passt. Und wir beten und beten und wundern uns, dass nichts passiert. Und wir sind beschäftigt. Und wir richten eigentlich mehr Schaden an. Das ist gefährlich, einfach loszubeten, wenn wir nicht wissen, ist da etwas dahinter. Und wir sollen uns bemühen, reife Christen zu sein. Und ich glaube, dass man auch ein reifer Christ sein muss, um überhaupt die Gabe der Geisterunterscheidung sinnvoll anzuwenden. Geisterunterscheidung ist eine Schutzgabe für uns selber, für andere Menschen und für die Gemeinde. Es geht darum, die Gemeinde vor schädlichen Einflüssen zu schützen. Es geht darum, Einzelne vor schädlichen Einflüssen zu schützen. Der Wert dieser Gabe besteht darin, die Gemeinde vor Lügen, Verführungen und vor Intrigen des Teufels zu schützen und das von der Gemeinde fernzuhalten. Da kannst du jetzt sagen, naja, das ist doch relativ einfach, so ein Irrlehrer kann man doch relativ einfach entdecken. Wir werden das gleich mal sehen in der Bibel. Du kannst Dinge ganz richtig sagen, 100% biblisch, 100%, nichts dran auszusetzen und trotzdem aus der falschen Quelle. Leute verstellen sich, Leute sind gar nicht wiedergeboren, aber die beten, die können predigen, die können alles Mögliche machen. Ich habe viel mit Peter Schneider geredet. Der war in vergangenen Zeiten ja oft hier und hat hier evangelisiert. Und dann waren wir manchmal bei Lieskes, dem vorherigen Gemeindeleiter. Und dann hat er manchmal erzählt, dass da richtig tolle Prediger waren. Und die Gemeinde hat sie so richtig gefeiert und ein halbes Jahr so. Und auf einmal sagt er, ich habe dem zugehört. Und ich wusste, der Junge, der ist nicht von Gott. Und dann hat er danach gebohrt, hat angefangen, die Dinge zu hinterfragen. Und auf einmal ist das alles aufgeflogen. Null wiedergeboren, kein Gotteskind. Und die Gemeinde wäre irgendwann einer Irrlehre abgedriftet, weil du schaffst Vertrauen, du fängst halt an, Vertrauen zu bekommen. Und dann führen diese Menschen sie weg. Der Paulus warnt da ganz oft vor falschen Aposteln. Da denkt man doch, wie kann das denn sein? Das muss man doch merken, ein falscher Apostel, einen falschen Propheten müssen wir doch merken, das müssen wir doch sehen. Ja, anscheinend ist es aber so geschickt und so gut getarnt, dass du es nicht immer merkst. Und wir leben in einer Zeit, in der Jesus sagt, da werden viele Menschen auftreten, die durch falsche Lehren Menschen vom Glauben abbringen. Die Unfrieden, die durcheinander bringen und die Gemeinde spalten. Und die Gabe der Geisterunterscheidung entlarvt solche Leute. Ich lese noch mal aus 1. Timotheus 4. Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Und da fragt man sich ja immer, warum? Warum denn? Ne? Wenn wir doch in Christus gegründet sind, warum ist das denn so? Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind und von scheinheiligen Lügnern propagiert werden, deren Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem glühenden Eisen ausgebrannt worden. Wir kennen ja Leute, auch in der Politik, in der aktuellen Politik, die so sind. Nur da wissen wir das, dass sie lügen. Da wissen wir, dass sie falsch sind, aber die sind so abgestumpft, die sind so, ich sag mal, so brutal, da ist gar nichts mehr zu machen, in Anführungsstrichen, wenn sie nicht Buße tun. Aber diese Lügen sind anders. Die klingen einfach gut, die kannst du nicht so entlarven. Die verführen Menschen. Das sind Menschen einfach, die keinen Bock auf Gott haben, aber die im Grunde alles tun nach außen hin, als wären sie Nachfolger von Christus. Jeder von uns hat die Möglichkeit, Dinge zu prüfen. Jeder von uns hat die Möglichkeit, Gutes und Falsches zu unterscheiden. Jeder von uns kann anhand der Bibel Lehre prüfen. Und inhaltlich können wir die Dinge oft sehr gut auf den Prüfstand stellen. Schwieriger ist es, wenn die Dinge dann inhaltlich korrekt sind, aber von der Quelle her falsch sind. Also wenn das mit der Zeit dann vergiftet wird. Wir haben alle so eine Warnglocke, die uns sagt, hier nicht hingehen, diesen Film nicht schauen. Ja, bei so manchem Film habe ich dann irgendwann gesagt, ach nee, es lohnt sich nicht, den zu Ende zu gucken, der tut mir einfach nicht gut. Diese Möglichkeit haben wir alle. Ja, mit dieser Person sich nicht auseinandersetzen, nicht mehr reden. Ja, und das ist so der Punkt, den wir alle haben können. Euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Ihr alle. Also jetzt spricht die Bibel uns zu. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist es, der in euch bleibt. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Und wir haben alle dieses Vermögen, in Christus zu bleiben, im Heiligen Geist zu bleiben und die Dinge zu prüfen, uns mit den Dingen auseinanderzusetzen und dann eben zu merken, das tut uns gut, das tut uns nicht gut, das tut der Gemeinde gut, das tut der Gemeinde nicht gut. Die Gabe der Geisterunterscheidung geht jetzt darüber hinaus. Es ist mehr als geistliches Gespür, es ist mehr als Bibelkenntnis und auch mehr als geistliche Reife. Ja, wir können durch Hingabe und Treue zu Gott in geistliche Reife wachsen und auf der anderen Seite können wir auch abstumpfen, wenn wir in Ungehorsam leben. Feste Nahrung, Hebräer 5, Vers 14, ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und lass uns da mal in die Praxis jetzt gehen und sagen, unser Wissen, unsere Erkenntnis ist ja Stückwerk. Auch unsere geistliche Reife ist Stückwerk. Und jetzt kommt der Heilige Geist und gibt uns etwas, das uns darüber hinaus eine Möglichkeit gibt, diese fantastischen Schauspieler, die Menschen manchmal sein können, die von vielleicht dämonisch inspiriert und trainierten Menschen zu entlarven. Das passiert in Gemeinden und das passiert auch auf dem Missionsfeld. Und wir haben immer wieder Menschen unter uns, die einen religiösen Schein haben, aber von innen total verdorben sind. Ich habe mehrere Male bestimmte Dinge erlebt, dass Leute in unsere Kirche kamen. Ich weiß das noch ganz genau wie heute. Ich sitze dem so gegenüber, so wie Marco, und innerlich klingeln alle Alarmglocken. So richtig mit Krawall. Und ich habe nur gedacht, Michael, ja, man mag halt nicht jeden. Stell dich mal nicht so an. Sieh mal zu, dass du diese Person annimmst. Wir wollen ja hier eine Gemeinde sein, die alle Personen annimmt und die nicht Menschen ausschließt. Und diese Person war dann auf einmal auch ganz beliebt. Und die hat so geholfen, die hat so viel Gutes getan in der Gemeinde. Und immer wieder habe ich gedacht, was ist mit der Person falsch? Die hat sich taufen lassen, die hat hier wirklich ganz tolle Dinge gemacht. Und eines Tages kommt jemand zu mir und sagt, du, der hat das und das erzählt. Und mir ist sofort klar geworden, ich habe es zu tun mit einer Person, die einen Lügengeist hat. Und ich habe das sofort konfrontiert und das ist auf der Stelle in diesem Gespräch offenbar geworden. Das ist sichtbar geworden. Das Problem war nur, dass bis dahin schon, ich würde mal sagen, 40 Leute unserer Gemeinde infiziert waren. die haben mich gehasst dafür, dass ich das jetzt konfrontiert habe, weil sie alle in diesen Kreis schon reingeraten sind, ohne dass wir das so mitbekommen haben, und haben angefangen, dann den in Schutz zu nehmen und zu sagen, ja, da ist ja das und das und jenes. Und ich sage mal, zum Glück haben wir aber als Leitung gesagt, Schluss hier, Lügen haben in der Gemeinde keinen Raum. Und wir haben der Person die Möglichkeit gegeben, Buße zu tun und zu den Leuten hinzugehen und zu sagen, ich habe euch alle belogen. Hat er nicht gemacht, hat sich nur noch mehr in Schutz genommen und ist seit langem nicht mehr da. Und ich habe das öfter erlebt und habe dann irgendwann mal gemerkt, Michael, wenn noch mal sowas ist, dann musst du mit den Ältesten sprechen. Du kannst nicht einfach jetzt sagen, stell dich nicht so an, weil ich wollte ja jetzt nicht der Spielverderber sein. Alle fanden den so toll und ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Ja, du bist der Einzige scheinbar, der mit dieser Person nicht klarkommt. Und dann habe ich immer gedacht, naja, vielleicht ist das einfach nur so eine persönliche Aversion. Aber das war es nicht. Sondern Gott hat mir vom ersten Moment an, so wir hatten eine weitere Person, der saß ich auch gegenüber und ich wusste. Und das heißt, immer jetzt, wenn sowas ist, werde ich mit den Ältesten sprechen und sagen, Leute, ich will hier keinen kritisieren oder wie auch immer, aber wir wollen in unserer Gemeinde darauf achten, dass niemand sich einschleicht und hintenrum etwas kaputt macht. Denn das war dann schon ein Ding, das mussten wir gut aufräumen. Das war nicht einfach. Die Sachen, die über Jahre dann oder ein, zwei Jahre sich so angestaut haben, dann wieder aufzuräumen. Und Paulus beschreibt es so, in Wirklichkeit, also in der 2. Korinther 11, in Wirklichkeit sind diese Leute falsche Apostel oder falsche Propheten, falsche Christen, wie auch immer, Betrüger, die sich verstellen und auftreten, als wären sie Apostel von Christus oder als wären sie Christen. Das ist allerdings kein Wunder, denn der Satan selbst tarnt sich als Engel des Lichts. Darum sollte es etwas Außergewöhnliches sein, wenn auch seine Diener sich verstellen und so auftreten, als würden sie im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Doch am Ende wird es ihnen so ergehen, wie sie es mit ihren Taten verdient haben. Denn viele falsche Messias und manche falschen Propheten werden auftreten und große Zeichen und Wunder vollbringen. Und wenn möglich, würden sie sogar die Auserwählten irreführen. Das heißt, das ist, wenn Menschen kommen, die können Wunder tun. Es werden Menschen sein, die können predigen, dass du dich hinkniest und sagst, Mann, ist das toll. Also sowas Gutes habe ich ja kaum gehört. Aber die Quelle ist nicht die richtige. Es ist dann Rhetorik, es ist falsche Inspiration. Und deswegen blicken wir nicht dahinter. Und der äußere Eindruck sagt uns, alles ist gut. Aber die Gabe der Geisterunterscheidung befähigt uns, diese Dinge aufzudecken. Ja, was äußerlich nicht wahrnehmbar ist, wird sichtbar und offenbar. Ja, Menschen können sich manchmal über Jahre oder Jahrzehnte als Christen ausgeben und in der Gemeinde einfach Dinge unterminieren. Ein markantes Beispiel aus der Apostelgeschichte möchte ich uns geben und da auch noch mal dran zeigen, wie Paulus mit dieser Gabe umgegangen ist. Es gibt gar nicht so viele Stellen im Neuen Testament, die davon sprechen, sondern im Grunde ist da der Paulus ganz nüchtern und sagt, Gott hat da diese Gaben gegeben, diese neuen, und die einen können das, die anderen können das, und bitte setzt sie zum Nutzen der Gemeinde ein. In der Apostelgeschichte 16, da werden wir ja noch hinkommen, wenn wir hier unsere Sonntagspredigt haben, finden wir folgende Verse. Eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Grabesstätte, zur Gebetsstätte, Entschuldigung, ja, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit der Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und den anderen her und schrie in einem Fort: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Und ich sage jetzt mal so rein inhaltlich, also der Paulus ist ja nicht überall mit offenen Armen empfangen worden. Es gab ja durchaus richtige Kämpfe und Schwierigkeiten. Und wenn jetzt ein Fanclub hinter dir herläuft und sagt, hey, das ist derjenige, der euch den Weg zum Leben zeigt, hört auf den und so weiter. Also was Besseres kann es doch eigentlich gar nicht passieren. Ich finde das gut. Die Frau lief immer hinter Paulus her. Gerettet werden. So ging das viele Tage, bis Paulus schließlich es nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte dem Wahrsagegeist: Im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau. Und im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Was hier aus dieser Stelle ja nicht klar wird, ist, ob der Paulus das vorher schon wusste, dass das eine Frau mit einem Wahrsagergeist war. Ne, das wird uns hier gar nicht, also ich zumindest kann das jetzt aus der Bibelstelle gar nicht so sehen, sondern das wird hier einfach so gesagt und sie hat die absolute Wahrheit gesagt. Und Paulus hat so jeden Tag so ein Stück mehr, so einen Stich innerlich gespürt und gemerkt, hier stimmt was nicht, hier stimmt was nicht, hier stimmt was nicht. Das ist optisch und akustisch und so weiter, alles Bombe. Im Grunde ein Fanclub, den ich hier gebrauchen kann, aber da stimmt was nicht. Und dann, eines Tages war er sich sicher. Und das ist, glaube ich, auch die Art und Weise, wie diese Gabe wirkt. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ich würde zu den Ältesten gehen, wenn ich das nochmal habe. Ich würde nicht einfach jetzt sofort aktiv werden, sondern ich würde sagen, lass uns mal gemeinsam beten und Gott wird uns das zeigen, was dahinter steckt. Und das ist auch das, was Paulus letztlich gemacht hat. Er hat jeden Tag so ein Stück mehr, ist er in dieser Gewissheit gewachsen und dann hat er erkannt, was dahinter ist und hat es einfach ausgetrieben und damit natürlich dieses florierende Geschäft der Leute, die diese Frau da beschäftigt haben, direkt von einem Tag auf den anderen beendet und das hat ihm dann auch wieder ziemlich viel Ärger eingebracht. Aber das ist die Gabe, die wir hier so sehen. Paulus spricht ja im Rückblick. Er war sich von Anfang an offensichtlich nicht so klar und es dauerte eine Weile, bis Paulus innerlich so aufgebracht war, dass er gehandelt hat und sich sicher war. Und deswegen müssen wir auch sehr behutsam mit dieser Gabe umgehen, auch wenn wir das merken, wenn du das merkst, dass du so eine Begabung hast, dass wir nicht einfach drauf loslegen und sagen, so, ich habe da jetzt gerade mal so ein komisches Gefühl in Anführungsstrichen und ich habe ja diese Gabe und jetzt geht's los. Sondern es geht darum, wirklich ganz klar zu sagen, was steckt dahinter. Wir hatten ja gerade diese Story letzten Sonntag, wo der Magier Simon auf der Insel Zypern den Aposteln da begegnet ist. Und auch hier ist es eine unscheinbare Magd, deren er sich bedient. Und durch dieses junge Mädchen haben wir erfahren, dass da ein Pneuma-Python drin ist. Ja, dass da ein Geist der Python drin ist. Und Python ist in der Mythologie einfach der Drache, der die Orakelstätte von Delphi bewachte und von Apollo getötet wurde. Und später wurde das Wort zur Bezeichnung der Bauchredner aus fremden Stimmen genommen. Und diese Wahrheit über diese dämonischen Quellen, die werden uns offenbar, die werden uns sichtbar gemacht. Und deswegen sage ich, lasst uns nicht einfach denken, so, lasst uns das einfach mal so machen. Wenn jetzt jemand sagt, ich will befreit werden, dann drauf losgehen, sondern lasst uns unterscheiden, welche Geister sind da. Ist es ein menschlicher Geist? Kommt es aus einem dämonischen Geist oder ist es ein göttlicher Geist? Petrus sagte gewisse Dinge zu Jesus. Und dann sagt Jesus zu ihm, hebe dich hinweg, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern das, was menschlich ist. Petrus hat es nur gut gemeint. Petrus hat aus seinem Inneren scheinbar gesprochen. Und wir alle hätten Verständnis für diesen Petrus gehabt und hätten gesagt, lieber Petrus, ich will ja auch nicht, dass Jesus weggeht. Ich verstehe dich. Aber Jesus hat sofort gesehen, das war gar nicht der Petrus, sondern da sprach ein Geist heraus, der Jesus beeinflussen wollte. Jesus konnte sogar die Gedanken lokalisieren. Ja, er hat in seinem Geist sofort erkannt, was in Menschen vorging. Warum, sagt er oft zu den Pharisäern, gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Und da hat er gesehen, da sind Gedanken dahinter, die von der Hölle inspiriert sind. Jesus hat diese Intrigen erkannt. Jesus sah aber auch das Gute in Menschen. Ja, in Matthäus 9, Vers 2, als er ihren Glauben sah. Oder in Johannes 1, Vers 47, ein wahrer Israelit, in dem nichts Falsches ist, als er über Nathanael spricht. Und Jesus sah die geistliche Welt. Jesus hat nicht nur das Äußere gesehen, sondern er hat dahinter geschaut. Und deswegen wollen wir da auch hinterschauen. Und deswegen gibt es diese Gabe. Und wir wollen diese Gabe ehren. Wir wollen diese Gabe in unserer Gemeinde haben. Und ich denke, dass Menschen mit Verantwortung in dieser Gemeinde von Gott auch diesbezüglich gesegnet werden. Und wir das Richtige vom Falschen unterscheiden können und unterscheiden können, was dahinter steckt. Und ich möchte noch mal sagen, ich glaube nicht, dass das hier um ein Blitzurteil geht, sondern dass wir hinhören, abwägen und geistliche Klarheit bekommen und müssen dann eben unterscheiden, ist hier eine Krankheit, ist es eine geistliche Ursache, ist da eine Person, die nur schauspielert oder ist sie wirklich vom Heiligen Geist inspiriert. Die Gabe der Geisterunterscheidung gibt uns eine klare Einsicht in die geistliche Welt. Wir haben Gewissheit des Herzens. Vielleicht können wir sogar Dinge sehen, auch geistlich, dass man die Dinge so sehen kann. Und auf jeden Fall inspiriert der Geist uns. Und ich glaube, dass auch das auf unterschiedliche Weise sichtbar wird. Bei mir war es einfach so, an dreimal kann ich mich auf jeden Fall erinnern, dass da sofort ein starker Eindruck war, der nicht mehr wegging, der einfach blieb. Egal wie gut jetzt die Person auch war bei mir, hat sich das so festgesetzt, dass ich sagen würde, wenn ich das nochmal habe, dann würde ich nicht so lange warten, sondern ich würde vorher tätig werden und wir würden vorher prüfen. Das wollte ich dazu mal so mitteilen zu der Gabe der Geisterunterscheidung. Wir können jetzt noch ein paar Fragen stellen, würde ich sagen. Und dann hänge ich noch was dran zum Thema Wirkung des Geistes. Das hier ist ja so ein Thema, was uns auch so ein bisschen aufwühlt, was uns so in dieser Geisterwelt nochmal so mitnimmt, mit der wir ja eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber es ist etwas, wovon die Bibel spricht und wo wir Beweggründe sehen. Ja, der Paulus sagte dann zu diesem Zauberer dort, du willst die geraden Wege Gottes krumm machen. Er hat die Beweggründe gesehen von ihm. Er weiß, was dahinter steckt. Er konnte das sehen. Und das finde ich großartig. Ich finde das super, dass Gott uns so beschenkt, dass Gott einfach Menschen ausstattet mit all diesen Dingen, dass du das ganz klar sehen kannst, benennen kannst und sagen kannst, damit schützen wir die Gemeinde. Gut. Ja, können wir machen. Dann machen wir eine Pause von 5 Minuten und dann geht's los. Dann könnt ihr euch ein paar Fragen überlegen in der Zeit, wenn ihr welche habt. Und ansonsten mache ich dann weiter.
Meine Frage bezieht sich darauf, vielleicht können wir die Musik noch ausmachen, die läuft, glaube ich, noch, oder? Ah, ich verstehe. Dann macht Michael die Musik aus, sozusagen. Dankeschön. Meine Frage ist, du hast einerseits ja gesagt, dass es sich hier nicht um Gefühle handelt. Und andererseits hast du beschrieben, wie du das wahrgenommen hast. Vielleicht, also mich würde interessieren, wie unterscheidest du das voneinander? Das fände ich total interessant. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen ausführlicher erklären. Oder?
Ja. Gerade weil ich die Sorge hatte, dass es sich hier um meine Gefühle handelt, war ich da sehr zurückhaltend mit diesem spontanen Moment, ja, also es ist im Grunde, war es so wie immer, wenn Gott zu mir redet, also so ein Beispiel, ich bin ja hier mal im Gebet gewesen am Mittwochmorgen und dann höre ich wirklich so, wie Gott sagt, Michael, gründe eine Gebetsgruppe für Leverkusen. Ne, das war so einfach so ein Impuls und da ist es jetzt, da habe ich nur gesagt, ja, da wird keiner kommen und so weiter, aber wenn du willst, dann mache ich das. Und da war es eigentlich so ähnlich, dass ich so diesen Moment hatte, wo ich gemerkt habe, hier stimmt was nicht. Das war mehr als nur so, das kam sehr plötzlich unerwartet, weil ich habe mich ja wir haben Kaffee getrunken, wir haben einfach geredet und auf einmal kam das so und das hat mich nicht mehr losgelassen. Also dieses hier stimmt was nicht, hat mich sehr ich sag mal, beobachtend werden lassen und ich konnte es nur nicht so richtig einordnen, weil ich wollte jetzt, wie gesagt, auch kein Spielverderber sein und sagen, ist das jetzt mein schlechtes Gefühl? Und aus schlechtem Gefühl heraus würde ich das nie machen, sondern ich habe also einen spontanen, göttlichen Eindruck bekommen, den ich so nur bei 3 Leuten hatte, wo sich das jeweils auch bewahrheitet hat. Und es hat mich nicht mehr losgelassen. Also hat sich das bei mir gezeigt.
Also meine Frage knüpft, glaube ich, da so ein bisschen dran an. Du hast ja gesagt, du hast nur 3 solche Fälle gehabt. Ich habe mich so gefragt, und das ist die Frage so viel wichtiger als alle anderen, die ich habe. Wenn du einen Menschen hast, wo du offensichtlich einen Lügengeist identifiziert hast, wir haben dieses super Beispiel von Paulus gehabt und sagt, Lügengeist fahre aus und er war weg, oder es war jetzt ein anderer Geist. Kennst du Fälle, in denen nicht du, oder vielleicht hast du die Erfahrung gemacht, dass so ein Geist ausgefahren ist oder vertrieben worden ist, wo der Mensch sich so geändert hat, so völlig verändert hat, dass du dann danach ein besseres Gefühl hattest, so, oder den Eindruck hattest, okay, weil das ist ja ein Lügengeist, er kann sich ja wieder so verstellen, dass du dann denkst, ja, woher weiß ich denn jetzt, dass es, ne?
Gut, also wenn ich deine Frage nochmal so wiederholen darf, dann geht es jetzt darum, ob ich schon mal erlebt habe, sozusagen eine Dämonenaustreibung, wo es nachher besser geworden ist, ja? Also darf ich das so zusammenfassen? Das habe ich natürlich, also gerade auch in den 80er Jahren, wo ich so Jugendlicher war, da waren schon einige, würde ich sagen, sehr geistlich reife Leute, die auf Jugendfreizeiten diesen Dienst gemacht haben, nicht proaktiv, sondern da hat sich was offenbart, da hat sich was gezeigt und meistens haben wir danach den Gottesdiensten zusammen gebetet. Und da habe ich das auch miterlebt. Ich bin selber auch gerufen worden, wo Menschen dann da lagen, Menschen komische Dinge gemacht haben und ich dann ganz ruhig einfach den Geist angesprochen habe und gesagt habe, so Schluss jetzt, aus, Feierabend. Ne? Setz dich mal hin. Und ich fand das gar nicht so spektakulär. Ich habe aber auch erlebt, dass Leute, bei denen wir das gemacht haben, danach wieder zurückgefallen sind, weil sie nämlich nicht bereit waren, den Geist Gottes aufzunehmen, sondern im Grunde in ihr altes Ding wieder zurückgekommen sind. Und da habe ich gesagt, Michael, das machst du nicht mehr. Du wirst vorher fragen. Du wirst die Leute fragen, ob sie wirklich frei werden wollen. Denn sogar der von 1000 Dämonen besessene Gadareder konnte ja zu Jesus hingehen. Der konnte ja kommen. Also so unter, ich sag mal, unter Strom stand er ja nicht, dass der jetzt gar keine Möglichkeit gehabt hätte, einen freien Willen zu zeigen. Und ich glaube, dass auch Menschen, die unter dämonischen Einflüssen stehen, so viel freien Willen haben, weil der Satan kann dir den Willen nicht 100% nehmen und Gott lässt uns auch den Willen, dass sie zumindest äußern können, ich will, ja, ich möchte. Und das würde ich heute anders machen und nicht einfach immer drauf los, weil das funktioniert ja. Also Gott hat uns die Macht gegeben. Wir können dämonische Mächte vertreiben oder Menschen freisetzen. Nur die Frage ist, wollen diese Menschen wirklich frei sein? Und wir tun ihnen keinen Gefallen, wenn wir einfach über ihren Willen hinweg Dinge mit ihnen tun. Also von daher, ich habe beides erlebt.
Dankeschön. Du hattest gerade berichtet, dass als du diese Impulse hattest, dass da ein Lügengeist beispielsweise da ist, dass du dann für dich wahrgenommen hast, ich trage es das nächste Mal ins Ältestenteam rein, damit du das nicht alleine tragen musst, sondern ja, unterstützt wird. Mich würde interessieren, wie so ein Prozess aussehen würde. Du hast ein Gefühl und sagst, okay, jetzt damit ins Ältestenteam. Was sagst du da? Ich habe das und das wahrgenommen. Ja. Wie seht ihr das? Weil da kann ja schon eine gewisse Vorbelastung dann mitgetragen werden, dass sie das dann genauso sehen.
Ja.
Oder nicht die Ältesten, also das Gebetsteam oder die Leute, wo du sagst, betet doch bitte mit der Sache mit.
Ich glaube, dass wir geistlich reife Leute haben in dieser Kirche. Und das ist genau das eben, die durch geübte Sinne unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Und wenn Gott das anträgert, dann macht er das, um die Gemeinde zu schützen. Er macht das nicht einfach so, um Leute irgendwie bloßzustellen. Es geht nicht darum, irgendwie Leute, die eigentlich wollen und die ein Problem haben, hier bloßzustellen, sondern es geht um Leute, die bösartig, verdeckt in die Gemeinde sich einnisten und versuchen, die Gemeinde zu zerstören durch das Ganze. Und Lügen sind halt sehr starke Mächte, die sehr viel machen können. Und da würde ich einfach, ja, also ich habe mir jetzt auch nicht so Gedanken gemacht, wie ich das mache. Wir beten immer. Ich teile das dann und dann sagen wir, lass uns beten. Und ich glaube, dass einige von uns das dann entweder bestätigen oder nicht. Oder wir sagen, wir führen ein Gespräch, das lohnt sich. Aber dann stehe ich nicht so alleine da, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, dass es immer in die Gemeinde hineingegeben wird, auch um die Gemeinde zu schützen, und dass es auch von mehreren getragen werden sollte.
Du hattest ja auch davon gesprochen, dass wir alle Gaben mal zwischenzeitlich bekommen können. Und ich hatte das an einem Freitagabend. Ich bin nach dem Gottesdienst bin ich zu Joelle gegangen und wir haben uns nur beide so angeguckt und wir haben irgendwie gefühlt das Gleiche gedacht und wir dachten, irgendwas war hier faul. Und wir haben dann noch gebetet füreinander, für die Jugend, für all da den Abend, der noch kommt. Aber was man dann auch weiter so macht, also mir war es dann nicht mehr auf dem Herzen, deswegen dachte ich mir, ja, das war's jetzt. Oder hätte man da noch irgendwie anders handeln sollen oder darüber sich weiter Gedanken machen sollen?
Tja, ist natürlich jetzt schwierig, weil ich nicht dabei war. Kann ich mir kein Urteil erlauben.
Da wollte ich mal kurz drauf eingehen, was du gesagt hast, weil speziell bei so Holy Spirit Nights oder sowas, wo ich immer eigentlich im Gebetsteam bin, ob ich jetzt gefragt werde oder nicht, bin ich halt da, das ist mir total wichtig, kommen häufig Leute zu mir, die so einen Eindruck haben. Ja? Die sagen, hier ist jemand reingekommen, der ist dämonisch belastet oder der hat was mitgebracht. Und ich spüre das auch selber manchmal, so einen Geist. Und das ist eine Sache, wie der Michael sagt, das hat was mit Reife zu tun. Ich sage immer, das Erste, was man machen kann, ist genau das, was der Michael gesagt hat. Nämlich, man sucht sich jemanden, den man vielleicht für reifer hält in der Geschichte und teilt ihm das einfach mit. Und dann kann man hören. Und es gibt ja auch Leute, und das ist übrigens das Nächste, dass man in der Gemeinde mal identifiziert, wer denn überhaupt wirklich die Gabe vielleicht der Geisterunterscheidung hat und wer die schon länger hat. Und das ist der Vorteil an so einem Abend, wenn man das weiß, dann weiß man, das sind Leute mit einer geistlichen Reife und genau zu diesen Personen kann man hingehen. Und dann ist es meiner Meinung nach die Sache des Teilens, weil, wie der Michael schon sagt, selbst wenn du der Empfänger bist vielleicht eines Eindruckes, heißt noch nicht, dass du der Botschafter bist, zum Beispiel zu einem, der mit einem Lügengeist reingekommen ist oder dämonisch belastet ist, da hinzugehen und anfangen, wilde Geisteraustreibungsszenarien loszutreten. Ja, und das ist genau das, das ist die Reife. Und ich sage, wenn ich persönlich da nicht weiterkomme, sage ich, kann man immer beten, weil wenn Gott einem diesen Eindruck schenkt, dann möchte er ja, dass wir aktiv werden. Und dann beten geht immer, sage ich. Das Nächste ist, man kann immer jemanden versuchen zu finden, der vielleicht vom Geschlecht, vom Alter passt. Und er kann immer noch mal die Person ansprechen. Das spricht ja auch nichts dagegen. Ich kann ja einfach dich fragen, wie es dir geht heute. Ja? Und ins Gespräch kommen. Und wenn das genau wie der Michael sagt, nämlich dann da rauskommt und jemand sagt, ich würde da gerne für beten lassen, dann hat Gott uns das gezeigt und dann haben wir wirklich den Auftrag, das auch zu tun. Ja? Aber umgekehrt, eben auch wenn selbst diejenige Person das ablehnt, haben wir die Aufgabe in der Gemeinde, das zu identifizieren, um die Gemeinde zu schützen. Und deswegen ist das total gut. Du darfst es ablegen, auf jeden Fall. Aber wenn es für eine ganz bestimmte Person ist, würde ich das nicht für mich behalten. Auf jeden Fall teilen und die Verantwortung auch weiterreichen, in die Breite gehen.
Also mir ist etwas eingefallen. Wir waren vor einigen Jahren bei der letzten Veranstaltung von Reinhard Bonke mit mehreren aus der Gemeinde. Und von unserer Gemeinde, wo ich mitgegangen bin, die sind alle rausgegangen und ich habe auf die Bekleidung geachtet, habe also aufgepasst, ich hatte keine Lust, du erinnerst dich bestimmt, Rainer. Und da war dann auf einmal ein ganz furchtbares Geschrei und dann sah ich einen Mann fliegen. Ich habe mich umgedreht und war wie erstarrt und habe dann die Leute, die Aufsicht gefragt, ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Und da habe ich immer gesagt, helft doch dem Mann. Und dann fingen die an zu lachen und haben gesagt, das ist nichts. Aber ich sage, warum schreit der denn so? Und dann haben mehrere ihn runtergedrückt und der flog wieder hoch. Und ich habe wirklich um Hilfe gebeten. Wenn jetzt mal hier so etwas wäre, wie würdest du dich verhalten, Michael? Das merkt man doch, wenn einer davon nichts weiß, dass er Angst hat. Mhm. Und wenn ich jetzt daran denke, ich habe es auch wirklich gesagt, es hat mir keiner geholfen, die haben mich ausgelacht, das ist wirklich wahr. Und die auch in der Halle geblieben sind, die haben sich weiter unterhalten bei diesem Schreien und diesem mit dem Runterdrücken. Jetzt fange ich schon wieder an zu zittern, wenn ich dann nur dran denke. Ich habe es ihnen dann alle erzählt, das hat ihnen auch leid getan, aber mir hat es nicht geholfen, weil es ist immer noch drin. Jetzt,
Ja, jetzt habe ich das wieder geweckt, ne? Ja. Gut. Zum Glück sind das ja die Dinge, die nicht jeden Tag passieren. Und ich glaube, wir müssen situativ vorgehen. Also wenn sowas sich in einem Gottesdienst offenbart, würde ich halt immer gucken, dass man da jetzt nicht die ganze Versammlung mit beschäftigt, sondern dass wir, wenn es irgendwie möglich ist, die Person rausnehmen. Manchmal geht es aber nicht. Dann die können auch Kräfte entwickeln, die unfassbar sind. Und dann müssen wir da gemeinsam mit umgehen. Aber dann würde ich halt sagen, komm, lass uns Gott anbeten. Wir sind lauter als der Feind. Lass uns Gott anbeten und dann werden sich eben einige reife Menschen darum kümmern, um das Thema da beten oder eben versuchen, mit der Person irgendwie klarzukommen. Ich würde es immer auf mich zukommen lassen. Ne? Also es sind keine Dinge, die ich suchen würde, aber ich hätte auch keine Angst davor, ne, wenn sowas passiert. Ja, ich habe das einfach am Anfang, das muss ich mal sagen, als ich sehr jung im Glauben war, hatte ich richtig Angst davor und habe immer gedacht, da muss man Respekt vor haben. Also diese dämonischen Mächte, die sind irgendwie gefährlich und kritisch und so weiter. Und ich kann euch sagen, das ist totaler Quatsch, weil die Bibel sagt, der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Und da brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen zu machen. Und wir müssen da auch nicht tätig werden, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das ist nichts für mich, erwartet Gott das gar nicht von dir. Es wird Menschen geben, die reif sind, die damit umgehen können. Und das werden wir dann auch machen. Ja, also, und dann wird man es erklären müssen, weil sicherlich ein Teil der Leute da sind, die nicht wissen, was da gerade passiert ist.
Ich danke dir für deine Antwort, weil die Antworten habe ich dann auch von Rainer und von Maria und Sebastiano bekommen. Das hat mir Frieden gegeben, aber ich bin sehr erstaunt, dass ich da sofort wieder dran gedacht habe.
Ja, habt ihr das gehört? Also Helga hat gesagt, sie dankt dafür, weil das auch die Antworten sind, die sie von den anderen bekommen hat. Ja.
Ja, also meine Frage ist eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand, der, ich sag mal jetzt, komisch ist, wo ich so ein komisches Gefühl habe, ich wüsste jetzt nicht genau, wen kann ich alles ansprechen, wer sind gezielt jetzt in Opladen oder hier in Langfeld genau all diese Schutzschilder. Ich würde wahrscheinlich mich an dich, Felix, oder an dich, Michael, als erstes wenden. Aber ich habe jetzt nicht so eine Art 24/7-Hotline, wo ich sagen kann, hey, ich habe gerade auf der Arbeit so einen Fall. Kannst du mir mal eben kurz beistehen? Ich brauche dich mal. Also ganz kurze Geschichte, warum ich jetzt, weil du hast mich da gerade dran erinnert. Ich hatte vor knapp 1-2 Jahren in der Altenpflege eine Frau in einem Altenheim, die war bettlägerig und schwerstbehindert. Und ich war im Spätdienst, ich komme auf diese Frau zu, will sie einfach nur pflegen und dann fängt die an zu schreien und durch das ganze Bett zu fliegen. Und ich bin rausgegangen, ich habe gesagt, hör mal, ich mache das seit 10 Jahren, ich kriege die Frau nicht versorgt. Und dann fragt mich diese Kollegin, glaubst du auch an Gott? Ich so, was hat das damit zu tun? Ja, die war vor 3-4 Jahren in Afrika und hat Voodoo-Zauber betrieben und war da voll heiß drauf und hat da irgendwelche Substanzen eingenommen und irgendwas angebetet und seitdem ist die so und ist hier ein absoluter Pflegefall. Und sie sagt, ich kann die Frau auch nicht versorgen, weil ich gläubig bin. So, da hatte ich aber keinen Ansprechpartner gehabt und ich wusste auch nicht, was ich hätte noch tun können, außer dass wir beide versucht haben, die Frau zu zweit zu versorgen. Nur zu zweit, zusammen in einem Raum konnten wir das dann machen. Alleine waren wir nicht dazu fähig.
Tja. Also, was die Gemeinde betrifft, glaube ich, ist es eindeutig, geht zu euren Leitern und sagt, okay, das, ne, es ist ja immer so, egal ob du jetzt einen prophetischen Eindruck hast oder ob du irgendwie einen negativen Eindruck hast, Leiter sind letztlich verantwortlich und müssen sich mit der Sache auseinandersetzen. Ob man dann sofort was tut, ist ja was anderes, aber das dahin zu tragen ist immer gut. In der Arbeit, ja, ich weiß nicht, da würde ich einfach eine Gebetsgruppe aufmachen und sagen, ich stelle mich unter den Schutz Jesu und also das ins Gebet nehmen, weil Gebet ist mächtig und Gebet ist stark.
So, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage, der Mann, den du erzählt hast hier in der Gemeinde, hat ihm bewusst, dass er die falsche Geist in sich hat oder war, er hat unbewusst gehandelt? Er wollte das eigentlich nicht was Böses machen, aber er wusste das nicht, dass er von anderer Quelle alles getan hat. Und zweite Frage ist, wenn das ist allgemein die böse Geister oder ja, dass die in der Gemeinde so wohl fühlen und so viel machen können, ist das nicht, dass wir irgendwelche Probleme mit Heiligen Geist haben?
Mhm. Fange ich mal mit dem Letzten an. Also ich glaube nicht, dass auf Dauer in einer Umgebung des Heiligen Geistes der Teufel in Anführungsstrichen machen kann, was er will. Ne? Sondern das ist ja seine Strategie und Jesus würde es uns nicht sagen, wenn es nicht so bedeutsam wäre. Und auch wenn Paulus das an Timotheus schreibt und so weiter und wir das einfach so mitbekommen, da werden Menschen auftreten, die haben den äußeren Schein, aber ihr Inneres ist total verdorben. Ne? So, das war so der, ich sag mal, der Ton, in dem Paulus das beschrieben hat. Und wenn wir das aber nicht sehen können, wenn wir nur das Äußere sehen, dann brauchen wir ja erstmal Offenbarung darüber. Wir können ja nicht einfach, ne, nur weil Menschen komisch sind oder weil sie mal gelogen haben oder was auch immer, sie gleich mit einem Lügengeist bedenken, in Anführungsstrichen. Das wäre gefährlich. Und da war's ja, ist ja auch nicht aufgefallen erstmal. Ne? Das ist ja alles, war ja alles wunderbar. Sehr hilfsbereit, viel geholfen, viel gemacht, mit vielen auf Du, richtig schön befreundet, ganz netter Mensch. Und als es dann konfrontiert wurde, ist mir sehr schnell klar geworden, da ist keine Einsicht, da ist kein Umkehren, da ist nichts, sondern im Grunde haben wir nur noch gesagt, okay, das geht hier nicht. Entweder kehrst du um und du tust auch Abbitte bei den Menschen, die du belogen hast, oder du kannst hier nicht mehr sein. Und ich denke, da ist es gar nicht die Frage, ob jemand jetzt frei werden möchte oder nicht. Wenn er einfach nicht umkehrt, wenn er nicht bußfertig ist, dann hat es überhaupt gar keinen Sinn. Ja, ja. Also das war ja nicht zufällig. Ne, das ist nicht zufällig. Nein, nein, das war schon geplant und ja, also da dürfen wir auch kein Mitleid haben mit Menschen, ne? Sondern da müssen wir die Gemeinde schützen und sagen, also so geht's nicht. Ne? Da, eine Schutzgabe, ne? Das ist ja jetzt nichts, wo du so offensiv rumrennst und irgendwie Leute einteilst, sondern wenn was offenbar wird, dann müssen wir die Gemeinde schützen.
Ich habe eine Frage in Bezug auf Verantwortung bzw. geistliche Verantwortung. Und zwar, wie sieht es jetzt aus zum Beispiel, wenn jemand lügt? Wir haben jetzt das Beispiel zum Beispiel Lügengeist. Wird dann differenziert, beziehungsweise ich habe mir oft die Frage gestellt, lässt sich alles vergeistlichen? Also jede Form von Sünde oder Fehlbarkeit, egal ob es jetzt Lüge ist oder Klauen oder was auch immer, kann man quasi dann immer sagen, okay, das ist ein geistlicher Ursprung und die Person kann sich theoretisch ja sogar hinter ihrer fleischlichen oder ihrer eigenen Verantwortung, geistlichen Verantwortung verstecken und sagen, ja, das war ja nicht ich, das war ein Geist, der mich dazu verleitet hat oder was auch immer, oder ist es einfach die fleischliche Ungehorsamkeit und wie lässt sich dann damit umgehen? Also wenn jetzt jemand dauerhaft am Lügen ist und die Person sich da frei zu entscheidet, oder ist es dann, dass die Person automatisch einen Lügengeist hat und jetzt könnte man das immer so weiterführen, dass jede Sünde irgendwie auf einen Geist zurückzuführen ist, oder wie würdest du das erklären, weil mir persönlich ist es da ziemlich wichtig, irgendwie da diesen Punkt Verantwortung wahrzunehmen, dass man sich jetzt nicht dahinter verstecken könnte, ja, ich war ja nur von einem Geist besessen und ich kann ja selber nichts dafür sozusagen.
Ja, also wenn ich das Wort Gottes sehe, dann spricht die Bibel unentwegt das Neue Testament über unseren alten Menschen und dass wir mit unserem alten Menschen Probleme haben, dass da Lügen sind, dass da Gier ist, Eifersucht und so weiter, und da ist nicht die Rede von dem Geist der Eifersucht, von dem Geist. Es gibt aber schon den Geist der Furcht, oder es gibt schon geistliche Dinge. Und deswegen hat Gott ja auch gerade diese Gabe gegeben, um, wenn es denn eine geistliche Ursache hat, dass Menschen sehen können. Und wenn wir das nicht sehen, dann gehe ich immer davon aus, dass es eine fleischliche Ursache, also seelisch bedingt. Und wir tun das, was das Wort Gottes sagt, nämlich Buße, Vergebung, wir heiligen uns, wir gehen auf dem Weg mit Jesus, dem Weg des Gehorsams. Das ist ja der Weg, um das Fleisch, also das Fleisch kreuzigen, ne? Kreuzigt das Fleisch. Aber wenn es eine geistliche Ursache hat, so wie Jesus dann den tauben Geist ausgetrieben hat, dann bringt es ja nichts, mit diesen, ich sag mal, Hausmitteln in Anführungsstrichen zu arbeiten. Dann müssen wir mit geistlichen Mitteln arbeiten. Aber dann zeigt Gott es auch. Und ich würde sagen, bis Gott nichts zeigt, arbeite ich immer, gehe immer von den ganz normalen Dingen aus. Ja? Und deswegen, wir sehen das ja auch nicht so oft in der Bibel, sondern es wird viel immer davor gesagt, werdet reif, wachst in dem Wort Gottes, bildet euch da fort, werdet reife Christen, ja, die das unterscheiden können und die von selber anfangen, sich zu distanzieren von Dingen, die eben nicht gut sind und die das suchen, was ihnen gut tut und was anderen gut tut. Das ist unser normaler Weg. Und das andere ist dann, wenn es so trickreich ist, so versteckt ist, dass man es eben mit normalen Dingen, also du brauchst das Messgerät, ne? Deswegen habe ich dieses Beispiel gebracht. Du brauchst das Messgerät, um rauszufinden, da ist Strom drauf. Also da ist nicht die Seele dahinter und da ist nicht Gott dahinter, da ist Satan dahinter. Und solange wir das nicht sehen, gehe ich immer von seelischen Ursachen aus. Also dann eben von dem, was ich wahrnehme.
Und ich würde noch hinzufügen, dass, du hast das ja selber gesagt mit der Verantwortung, also wenn es immer nur einen geistlichen Ursprung hat, dass wir sündigen, dann muss man so weit gehen und sagen, keiner von uns ist dann letztlich für seine Sünde verantwortlich. Und das ist natürlich Quatsch. Also jeder von uns ist für seine Sünde verantwortlich, weil wir uns selbst dazu entscheiden. Und in der alten Kirche hat man häufig gesprochen, es gibt die drei Feinde des Christen. Das ist die Welt, das Fleisch und der Teufel. Eben nicht nur den Teufel. So, also entweder verführt mich meine Umgebung, ich verführe mich selbst, oder, und das ist dann praktisch der dritte Punkt, ich werde von irgendeinem Geist oder sowas verführt. Und jemand, der entgegnet, ja, das war aber der Geist, das war gar nicht ich, das ist ein ziemlich dummer Geist, um ehrlich zu sein, wenn der sich ständig selbst offenbart. Also kein Geist würde das machen, wenn er strategisch klug ist, weil er natürlich da bleiben will, wo er ist. Also deswegen, das für mich duftet das eher nach, da möchte jemand keine Verantwortung für das übernehmen, was er vielleicht falsch macht.
Genau. Ich habe noch eine zweite wichtige Frage gehabt und tut mir leid, wenn ich jetzt eine dumme Frage stelle, weil ich mich frage, warum noch keiner diese Frage gestellt hat. Aber du hast eben auf die Bibelstelle bezogen, wo Paulus sagt, darum bleibt in Christus, ne, also um einfach auch darin zu reifen und dann Dinge unterscheiden zu können, ne, und hast so salopp gesagt, ja, wir haben ja alle die Möglichkeit, in Christus zu bleiben. Aber ich habe mich wirklich gefragt, also schon oft, wie bleibt man denn in Christus? Das klingt jetzt komisch, weil, also man kann Bibel lesen, man kann beten, nach außen hin kann man alles super aussehen, aber man sich, also das ist zumindest meine Erfahrung, man kann sich trotzdem weiter von Christus entfernen, obwohl man diese ganzen Dinge tut. Also die Werke sagen noch gar nichts darüber aus, dass ich in Christus bleibe, so gefühlt. Und deswegen, ja.
Felix, das ist ja eigentlich dein klassisches Thema, ne?
Also ich habe sofort daran gedacht, an deine Frau.
Ja,
wie kannst du in Beziehung mit deiner Frau bleiben? Das, also, und das weiterzudenken, das ist ja ist super praktisch und pragmatisch gedacht, aber ich finde, das ist die Antwort. Rechtlich gesehen musst du gar nichts tun und stehst, weil sie deine Frau ist, in Beziehung zu deiner Frau. Aber es ist natürlich eine ganz andere Frage, wie das praktisch aussieht. So, und du stehst nicht nur in Beziehung zu deiner Frau, wenn du mit ihr zu Abend isst, sondern du stehst immer in Beziehung zu deiner Frau. Es hat was mit deinen Gedanken zu tun, mit deinem Fokus und so weiter. Und wenn wir das Ganze jetzt auf Jesus beziehen, dann du isst vielleicht nicht mit Jesus zu Abend, aber du verbringst vielleicht mit ihm den Morgen und trinkst eine Tasse Kaffee mit ihm sozusagen. Stichwort geistliche Übung, Stille, Einsamkeit, Rückzug, Bibel lesen und so weiter, genauso aber auch Sonntagsgottesdienst und so weiter. Das sind ja alles Mittel und Wege, wie wir in Christus aktiv bleiben können. Die gute Nachricht ist, dass er beschlossen hat, in uns zu bleiben. Das ist nicht nur die halbe Miete, das sind 99% der Miete. So würde ich das sehen. Willst du noch was hinzufügen?
Genau. Mir kam auch sofort der Gedanke, Beziehung zu meiner Frau pflegen, und merken, also ich glaube, beide merken das, wenn die Beziehung sich etwas auseinander bewegt, dann zu korrigieren. Ne? Und das ist in dem Bleiben, wozu wir Ja gesagt haben.
Gibt es noch Fragen an Michael? Da hinten.
Ich habe mal in einer Predigt von Piero Fei gehört, dass wenn Gott einmal eine Gabe gegeben hat, dass er die nicht mehr zurücknimmt. Einmal das ist die Frage und ich frage mich immer, ob jede Gabe einen Preis hat. Beispielsweise, wenn man die Gabe der Prophetie hat, dass man dafür hochsensibel sein muss und auch andere Dinge sieht, die man nicht sehen will. Oder wenn man die Gabe der Krankenheilung hat, dass man zum Beispiel auch selber krank ist und selbst nicht geheilt wird, aber andere geheilt werden. Also ob das halt auch immer was kostet oder die Gabe der Geisterunterscheidung erfordert vielleicht, dass man einen zerbrochenen Geist hat und durch eine Mühle gegangen ist im Leben.
Also grundsätzlich sind die Gaben Geschenke, die Gott uns gibt, ohne Voraussetzungen. In welchen Kontext Gott diese Gaben hineingibt, ist seine freie Entscheidung. Ob er einem Kranken die Gabe der Heilungen schenkt oder so, das ist einfach die Entscheidung des Heiligen Geistes. Aber es ist keine Voraussetzung, um das zu bekommen. Und ich würde so weit gehen, dass ich schon glaube, dass Menschen, in dass sich in Menschen vielleicht die Gabe ständig zeigt, also die, wo wir dann sagen würden, der hat die Gabe. Und es kann aber sein, dass sich die Gaben bei uns auch sporadisch zeigen. Dass wir sporadisch einen prophetischen Eindruck haben, dass wir sporadisch jetzt irgendwie ein Glaubensgebet gesprochen haben, was nicht auf dem Level unseres Glaubens ist und wo irgendwie was Großartiges passiert. Beides ist möglich. Grundsätzlich glaube ich, die Bibel sagt ja, dass Gott sich nicht gereuen lässt, aber ich denke, wir können die Gaben verschimmeln lassen. Also das sehe ich eher, dass Gott uns ausgestattet hat und wir es nicht hinkriegen, das, was er uns geschenkt hat, so auf die Straße zu bringen, also einzusetzen und wirklich darin zu leben und offen zu sein dafür. Ich glaube, das ist der Preis, den wir da bezahlen müssen, das auch zu betätigen. Und jede Gabe hat ja dann auch gewisse Konsequenzen. Also Menschen, die viel prophetisch in das Leben anderer reden, sind nicht immer ganz beliebt, weil sie manchmal eben auch Dinge ansprechen, die man vielleicht im ersten Moment nicht so hören möchte. Oder wenn eben, wenn wir jetzt in der geistlichen Welt sind, das ist halt ja mit Verantwortung auch verbunden, wo vielleicht mit viel Gebet, mit viel, vielleicht auch mit Fasten, dass wir das ernst nehmen und sagen, Gott, wir wollen ja absolute Klarheit haben. Und der Preis ist, glaube ich, eher Gehorsam aus meiner Sicht und nicht irgendwie was anderes, ne?
Aber ich würde auch noch dazu sagen, ich finde, wenn wir von Gaben und Geschenken reden, können wir nicht von Preisen reden. Mhm. Das ergibt dann keine Logik. Ja. Das ist ja kein Deal, den man macht.
Ja.
Sondern es ist Gottes souveränes Handeln und Geschenk. Und ja, ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, zum Beispiel jemand, der die Gabe der Heilung bekommt, ist vielleicht krank. Ich kenne so Geschichten, von so Menschen, die praktisch wundersame Heilungen erleben, nur eben selber krank sind und so. Und ich denke mir dann immer, dadurch wird sozusagen die Demut Christi noch mal deutlicher sichtbar, weil letzten Endes das, was diese Person da lebt, also dieses Gebrochensein, aber die Gebrochenheiten anderer heilen, das ist für mich Christus. Christus, der bereit ist, auf sich zu nehmen, obwohl er der Gesunde ist sozusagen. Und wir sind die, eigentlich krank sind und wir werden wegen ihm gesund. Das ist ja irgendwie so ein bisschen absurd, ne? Und er nimmt das aber auf sich und das strahlt dadurch noch stärker, als wenn jemand, der kerngesund ist, jetzt sozusagen. Natürlich, klar. Aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass das ein Automatismus oder eine Voraussetzung ist. Weil dann sind es keine Geschenke. Und ich finde auch dieses, ich meine, da habe ich in meinem Talk hier auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass es natürlich für uns auch ein bisschen herausfordernd ist, von Gaben zu sprechen, weil wir damit sofort Begabung assoziieren. Also dann habe ich eine natürliche Begabung, dann gibt es übernatürliche Begabung und irgendwie ist da so ein fließender Übergang und was ist jetzt was und wann ist was wann? Manchmal hilft es da, sich nochmal vor Augen zu führen, dass das Wort Charismata genauso auch mit Geschenk übersetzt werden kann. Und wenn ich von Geschenk spreche, dann hilft es mir auch zu verstehen, es kann durchaus sein, dass Gott mir sporadisch auch etwas schenkt. Das muss jetzt nicht, das ist kein Knopf, den er mir auf die Schulter montiert, auf die ich dann jeden Tag draufdrücken kann oder muss oder sowas. Ne? Also, und beides darf sein. Also nicht das eine oder nur das andere.
Okay, ich habe jetzt noch eine Frage. Kann ich selber theoretisch reingelegt werden? Also es kann ja sein, ich habe jetzt zum Beispiel, ich denke jetzt, ich habe vielleicht die Gabe der Krankenheilung oder der Wahrsagerfähigkeit und denke so, boah ja, ich bin voll bei Gott und so, aber in Wahrheit ist das gar nicht von Gott. Also könnte ich selber betrogen werden? Und wenn, wie merke ich das? Ich stelle mir vor, das Blödste, was einem doch passieren kann, ist doch, dass man das selber denkt, dass man Gutes tut und dass man den richtigen Weg geht und man merkt selber gar nicht, dass es der falsche ist.
Das Gute ist, dass du nicht allein unterwegs bist. Dafür hast du Kirche, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also sozusagen, was ich sagen wollte, ist, du hast die Menschen um dich herum, die dir das spiegeln können. Wenn die alle sagen, wow, da passiert richtig viel durch dich, Annika, dann go for it. Wenn die alle sagen, dann ist das ein Denkzettel sozusagen. Okay, gibt es noch eine Frage? Es gibt nur hohe Temperatur hier, habe ich das Gefühl. Dann lasst uns doch diesen Abend beenden. Michael, nochmal vielen Dank an dich für die Vorbereitung. Und vielleicht kannst du zum Abschluss uns noch segnen und vielleicht auch für diese Gabe bitten.
Ja, gerne. Lass uns doch nochmal aufstehen und dann... Herr Jesus, auch wenn es warm war heute und auch das Thema... jetzt nicht so das Lieblingsthema vielleicht ist, was wir gerne hören, ist es etwas, was du uns geschenkt hast. Und ich danke dir, dass du diese Gemeinde beschenkt hast mit Menschen, die reif sind, Menschen, die nach vorne schauen, Menschen, die sich ausstrecken nach dir und nach Christus Ähnlichkeit und die sich auch ausstrecken, dass unsere Gemeinde zum Segen wird für viele. Herr, und das wollen wir. Und deshalb bitte ich dich auch, dass du diese Gemeinde umgibst mit deinem Schutz, auch mit diesen Schutzgaben, die nötig sind, damit sich nichts einschleicht, damit wir deinen Auftrag erfüllen, Herr. Dass wir uns nicht mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten abgeben, sondern uns fokussieren auf dich, den Anfänger und Vollender des Glaubens, Herr, dass du das Zentrum bist, dass du wirksam bist, dass du Menschen berührst und veränderst und Menschen in deinen Dienst rufst, Menschen in deine Gemeinschaft rufst. Danke, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns ausstattest mit allem, was wir dazu brauchen, um dir nachzufolgen und eine Gemeinde zu sein, die sich weiter gesund entwickelt. Herr, ich segne jeden Einzelnen und ich danke dir, dass du hier Menschen auch mit dieser Gabe ausgestattet hast und dass sie in ihrem Umfeld ein Segen sein werden. Amen. Amen.